Die 41. Portion aus der Matthäus 5,19 Serie. 4. Mose 25,10 bis 30,1. Das große Evangelisierungsereignis. 4. Mose 25, 12 bis 13. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und er wird ihm und seinen Nachkommen nach ihm ein Bund ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühnung getan hat. Die Auswahl an Themen für diese Portion sind die folgenden. Gerechte Strafe annehmen. Gott sucht die Pinchas dieser Weltzeit. Der Geist Gottes vor dem Kreuz und das Vorbild der Töchter Zelophrats, das Ausstrecken nach dem Erbe und das damit verbundene große Evangelisierungsereignis. Wir wünschen dir wie immer Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. Gerechte Strafe Gott wohlgefällig annehmen. 4. Mose 27, 12 bis 14. Und der Höchste sprach zu Mose: Steige auf dieses Gebirge Abarim und sieh das Land, das ich den Kindern Israel gegeben habe. Und hast du es gesehen, so wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, so wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist. Weil ihr in der Wüste Zin, beim Hadern der Gemeinde, widerspenstig gewesen seid gegen meinen Befehl, mich durch das Wasser vor ihren Augen zu heiligen. In der vorletzten Portion sind wir auf das Ereignis eingegangen, bei dem Mose und Aaron sich zu unbedachten Worten und Taten haben reizen lassen. Eines der wichtigen Zwischenergebnisse in dieser Lesung war, dass wem viel anvertraut wird, von dem wird auch viel gefordert werden. Siehe Lukas 12, 47 bis 48. Und wir alle wissen, dass Mose viel anvertraut wurde. Und wir wissen auch, dass er nahezu mit allem vorbildlich umgegangen ist, so auch hier in dieser Portion. Denn wir lesen hier nach den Worten des Höchsten absolut nichts von einem Meckern, Hadern, widerspenstig sein oder dergleichen. Das Urteil wird ohne Wenn und Aber akzeptiert und ohne Murren angenommen. Aber nicht nur das, sondern sein Gehorsam, seine Demut, sein vorbildliches Wesen bricht auch in dieser schweren Situation nicht ab, denn sein Innerstes ist nicht mit Vorwürfen, auch nicht mit Selbstvorwürfen oder Bitterkeit gefüllt, sondern mit Gedanken der Fürsorge für seine Brüder und Schwestern. Er macht sich Sorgen darum, was mit ihnen sein wird, wenn er nicht mehr für sie da sein kann. 4. Mose 27, 16 bis 17. Der Höchste, der Gott der Geister allen Fleisches, bestelle einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einzieht und der sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Höchsten nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Damit die Gemeinde des Höchsten nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieser Mose, was ein Herz trotz dieser Situation, was ein Vorbild, was ein Mann Gottes. Das weitere für uns im Rückblick Erbauende ist, dass auch ein Mose Fehler gemacht hatte, und nicht nur ein, dennoch ist er ein Vorbild für uns. Das heißt, wenn auch wir mal Fehler machen, müssen wir uns nicht gleich selbst anklagen oder gar verdammen, sondern uns vor Augen führen, dass die großen Männer Gottes auch Fehler gemacht haben. Denn am Ende wissen wir ja, nur einer hat von Anfang bis Ende einen perfekten Lauf hingelegt, Jeschua, unser Messias. Gleichzeitig sollte uns das Wissen über unsere eigene Fehlbarkeit und Schwäche oder die der Männer Gottes aus der Heiligen Schrift nicht dazu bringen, leichtfertig mit der Sünde umzugehen. Auf keinen Fall. Und auf gar keinen Fall sollte es uns dazu bringen, wenn wir aus unserer Eigenverschuldung heraus die Strafe bzw. Züchtigung Gottes auf uns gebracht haben, so wie es ein Mose tat, mit dieser Strafe oder Züchtigung aufmüpfig, motzend und rebellisch und somit egoistisch umzugehen, sondern wir sollten, wie ein Mose, weiterhin das Wohl unserer Geschwister im Fokus haben. Jakobus 5,16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Gott sucht die Pinchas dieser Weltzeit. 4. Mose 25, 12 bis 13. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und er wird ihm und seinen Nachkommen nach ihm ein Bund ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühnung getan hat. Dieser priesterliche, ewige Bund des Friedens ist ein klares Abbild des ewigen priesterlichen Bundes und des Friedens, den wir in und durch Christus mit unserem Gott und Vater haben. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. In der letzten Portion hatten wir gesehen, dass nebst Pinchas auch unser Herr Jeschua Eifer für Gott hatte. Beide sind Vorbilder für uns. Der eine, Pinchas, der sein auf Gott und seine Heiligkeit gerichtetes, gehorsames Herz durch seine Tat bewies, der andere bewies es durch sein ganzes Leben bis in den Tod. In anderen Worten, wir dürfen, sollen und müssen uns an ihnen orientieren, sofern auch wir Gott wohlgefällig leben wollen. Das heißt aber nicht, wie zur letzten Portion erwähnt, dass wir jetzt einen Freifahrtschein für unseren Zorn haben und Tische umschmeißen, Leute rauswerfen oder gar Menschen mit Lanzen durchbohren, sondern das heißt, dass wir uns an ihnen und ihrem Eifer für Gott orientieren und verstehen sollen, was unserem Schöpfer daran so wohlgefällig ist. Denn direkt zu Beginn dieser Portion lesen wir 4. Mose 25, 11 bis 12. Pinchas, der Sohn Eleasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israel abgewandt, indem er in meinem Eifer in ihrer Mitte geeifert hat, so dass ich die Kinder Israel nicht in meinem Eifer vertilgt habe. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Warum gab der Höchste ihm seinen Bund des Friedens? Darum, also weil Pinchas in seinem Eifer, also in Gottes Eifer, geeifert hatte. Zu diesem Eifer für Gott hatten wir in der letzten Portion kurz und knapp ein paar wichtige Aspekte gegenübergestellt, die uns dabei helfen können, den Unterschied zwischen unserem menschlichen Zorn und dem Gott wohlgefälligen Eifer für seinen Namen besser zu verstehen. Anhand dieser Gegenüberstellung können und sollten wir uns selbst fragen, ob einige oder mehrere Punkte auf uns zutreffen, wenn wir in gewissen Situationen zornig werden. Hier also noch einmal kurz zur Erinnerung die gegensätzlichen Aspekte. Beim Eifer Gottes kontrollieren nicht unsere Emotionen unsere Handlung, sondern wir kontrollieren unsere Emotionen und können so in diesem Eifer für Gott dennoch nüchtern und weise handeln. Dieser Eifer ist also kontrolliert und vor allem ist er zeitlich begrenzt. Das heißt, ich trage nicht ständig Zorn, Bitterkeit und Wut mit mir herum, weil mir irgendwie irgendetwas tierisch auf die Nerven geht oder ich unzufrieden mit mir selbst bin, sondern dieser Eifer Gottes hat einen göttlichen Ursprung, ein göttliches Motiv, eine göttliche Auswirkung, einen göttlichen Fokus und ein göttliches Ziel. Wohingegen unser unkontrollierte und oft andauernde Zorn meist einen fleischlichen Ursprung, ein fleischliches Motiv, eine fleischliche Auswirkung und einen fleischlichen Fokus hat. Und das Ziel? Das Ziel hat man im fleischlichen Zorn meist sowieso nicht mehr vor Augen, weil man oft nur noch rot sieht. Anhand dieser kleinen Liste, die man gerne persönlich optimieren und erweitern kann, kann man jedes Mal, wenn es, sagen wir mal, wieder hitzig wurde, sich selbst anhand dieser Liste überprüfen. War der Ursprung der Situation göttlich oder fleischlich? Das heißt, wurde die erste Emotion dadurch geweckt, dass mir zum Beispiel wieder mal etwas auf die Nerven ging? Oder war der Ursprung der ersten Emotion, dass Gottes heiliger Name in den Dreck gezogen wurde? Dann die nächste Frage. War das Motiv für meine Reaktion und mein Handeln, einzig und allein seinen Namen, der verschmutzt wurde, wiederherzustellen? Oder spielten vielleicht Motive wie, dass man Recht behalten will oder genervt ist von der immer wiederkehrenden Sturheit des Gegenübers, die entscheidende Rolle für mein Handeln? Diese und ähnliche Fragen können dabei helfen, dass wir uns selbst und unser Handeln besser verstehen und neu auf Gott und seine Heiligkeit ausrichten. Denn unser Zorn, wie schon so oft zitiert, wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20. Aber damit wir wie ein Pinchas in Gottes Eifer eifern und somit, wie es die Heilige Schrift nennt, in den Riss treten, müssen wir diesen fleischlichen Zorn ablegen und im Geiste für Gott eifern. Können wir das irgendwann einmal? Dann kann dieser heilige Eifer Gottes Großes bewirken und ganze Heerscharen von Menschen retten, so wie wir es in dieser und in der letzten Portion durch Pinchas sehen konnten. 4. Mose 25, 8. Und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Kindern Israel abgewehrt. Dieses in den Riss treten, wie es Mose oder ein Pinchas oder im höchsten Maße der Sohn Gottes tat, ist das, was sich unser Gott auch von uns wünscht. Denn auch heute wird der Wahrheit und der Heiligkeit unseres Gottes Gewalt angetan. Daher sucht unser himmlischer Vater weiterhin welche, die nicht in ihrem eigenen Zorn, sondern in seinem Eifer eifern und in den Riss treten. Hesekiel 22, 26 bis 30. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen Heiligem und Unheiligem unterscheiden sie nicht, und den Unterschied zwischen Unreinem und Reinem tun sie nicht kund. Und vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen, und ich werde in ihrer Mitte entheiligt. Seine Fürsten in ihm sind wie Wölfe, die Beute reißen, da sie Blut vergießen, Seelen vertilgen, um unrechtmäßigen Gewinn zu erlangen. Und seine Propheten bestreichen ihnen alles mit Tönche, da sie Eitles schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr, der Höchste, und doch hat der Höchste nicht geredet. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub, und den Elenden und Armen bedrücken sie, und den Fremden übervorteilen sie widerrechtlich. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verderben würde, aber ich fand keinen. Der Geist Gottes vor dem Kreuz. 4. Mose 27, 18. Und der Höchste sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Oft ist es in unseren fehlprogrammierten Köpfen so verankert, als würde es den Heiligen Geist erst seit dem Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2 geben. Das ist falsch und irreführend. Irreführend in dem Sinne, dass es in unseren Köpfen ein Schwarz-Weiß-Denken hervorrufen kann. Was genau damit gemeint ist, klären wir gleich. Zuvor aber ein paar Belegverse dafür, dass es den Geist Gottes bzw. den Heiligen Geist schon vorher gab. Die erste Stelle, die wir uns ansehen, die das bestätigt, ist folgende über David aus Psalm 51, 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das NT bestätigt dies. Markus 12, 36. David selbst sprach doch im Heiligen Geist: Der Höchste sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Es folgen zwei weitere Stellen aus dem NT, die ebenfalls vor dem Kreuz stattfanden. Die erste Stelle ist eine Prophezeiung über Johannes, den Täufer. Lukas 1, 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Lukas 1, 41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Es gibt noch zahlreiche andere Stellen, unter anderem auch die, die wir in der letzten Lesung hatten. 4. Mose 24, 2. Und Biliam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert nach seinen Stämmen, und der Geist Gottes kam über ihn. Nun ist es so, dass man diese und andere Stellen nach gewissen Kriterien unterscheiden muss. Ehe wir das machen, zuvor noch eine Besonderheit des Heiligen Geistes nach der Auferstehung unseres Messias. 1. Korinther 2,12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Was für ein Geist bzw. Heiliger Geist ist uns von Gott geschenkt worden? Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Im Glauben an den Vater durch den Sohn hat der Geist, der aus Gott kommt, eine besondere Eigenschaft. Es ist der Geist der Sohnschaft, sprich der Geist, der einen zur Sohnschaft durch Christus versiegelt. Logischerweise war es nicht möglich, dass dieser Geist der Sohnschaft, im Johannesevangelium auch Beistand genannt, vor dem Werk des Sohnes in die Menschen kommen konnte. Zwei kurze Belege dazu. Johannes 16,7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und Johannes 7,39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Dieser Beistand, also der Heilige Geist der Sohnschaft, ist etwas, was exklusiv mit dem Glauben an das Werk Christi verbunden ist. Dieser Geist aus Gott kommt nicht nur über Menschen, er kommt auch nicht nur auf sie oder wohnt nur für eine kurze Zeit in ihnen, wie in all den Versen vor dem Kreuz zu sehen war, sondern er versiegelt diejenigen Gläubigen, die unter anderem Folgendes tun. Apostelgeschichte 2,38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 5,32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir können an dieser Stelle kurz festhalten, der Heilige Geist vor dem Kreuz kann kurzfristig Menschen erfüllen, siehe zum Beispiel Elisabeth in Lukas 1,41. Ebenso kann er kurzfristig auf Menschen kommen, siehe zum Beispiel Biliam in 4. Mose 24,2. Oder aber auch seit Kind an in dem jeweiligen Menschen sein, siehe zum Beispiel Johannes in Lukas 1,15. Der Heilige Geist aber, der unmittelbar mit dem Glauben an den Sohn Gottes verbunden ist, ist der Geist der Sohnschaft, der nicht über einen kommt oder für eine kurze Zeit in einem verweilt, sondern Johannes 14, 16-17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dieser Beistand, also der Heilige Geist Gottes, wird natürlich nur bei und in uns sein, sofern wir bis zum Ende im wahren Glauben und in dieser Versiegelung des Geistes für unsere Errettung ausharren. Matthäus 24,13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Warum nun all dieses technische Wissen über den Heiligen Geist vor und nach dem Kreuz, ob er zeitweise in einem ist oder auf einen kommt, wo liegt der praktische Nutzen darin? Er liegt vor allem in einer Sache, die wir auch in der letzten Portion als einen wichtigen Punkt erwähnt hatten. Wir sollten nicht in Schubladen denken und durch unsere Scheuklappen die Welt betrachten. Gott kann durch alles und jeden wirken. Nur weil einer vielleicht nicht so glaubt, wie wir es tun, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht durch diesen Menschen wirken kann. Auch heißt das nicht, dass alles, was dieser Mensch sagt und tut, automatisch ungöttlich ist. Diese Aussage trifft leider vor allem dann oft zu, wenn sich manche von uns über unsere jüdischen Brüder Gedanken machen. Nicht allzu selten hört man in diesem Zusammenhang, der hat Jesus nicht angenommen, daher kann das kein Mann Gottes sein. Mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein, und zwar sehr vorsichtig. Unter anderem deswegen, weil wir soeben durch die Heilige Schrift sehen konnten, dass der Geist Gottes auch über Menschen und in Menschen kommen kann, die Jeschua nicht bzw. noch nicht als ihren Messias angenommen haben. Frage dazu. Ist es generell ein Problem, dass die Vielzahl vom Haus Juda, also den 2 von 12 Stämmen Israels, die wir heute hauptsächlich als Juden kennen, ihren Messias noch nicht angenommen haben? Natürlich ist das ein Problem, ein sehr großes sogar, denn auch zu ihnen spricht der von Gott auserwählte Retter der Welt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14,6. Das heißt aber nicht, dass weil sie ihren Messias nicht bzw. eben noch nicht erkannt haben, dass grundsätzlich jeder von ihnen ungläubig ist. Sie glauben, und das sogar teilweise mit mehr Eifer als so mancher von uns, aber eben nicht nach rechter Erkenntnis. Dies ist das klare Zeugnis des Paulus, denn Römer 10, 1-2. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Und genau diese Worte sollten wir uns immer wieder vor unsere Augen führen. Besser in unserem Herzen tragen, anstatt mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu meinen, dass wir so viel besser als sie wären. Oder schlimmer, dass sie keine Männer oder Frauen Gottes sein könnten. Unser himmlischer Vater hat mit jedem seiner Kinder einen Plan. Und unter Bruder Juda haben wir viele Geschwister. Viele mit dem von Paulus erwähnten Eifer für Gott. Daher sollten auch wir, wie er, den Wunsch in unseren Herzen tragen und für sie flehen. Auch sollten wir als Priester Gottes in Christus in dem Punkt für unsere Brüder Fürbitte tun, dass sie sich von dem Joch der Knechtschaft, also von den Lehren der Menschen, die seit Jahrhunderten auf ihnen lasten, befreien. Tun wir das nicht oder haben sogar, sagen wir mal, unschöne Gefühle ihnen gegenüber, weil wir vielleicht immer nur den Pharisäer vor Augen haben, dann kommen wir so einigen Dingen, die uns unser Meister gelehrt und vorgelebt hat, nicht einmal ansatzweise nach. Und eine dieser Lehren wäre es, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Lieben wir aber nicht, sondern haben eine ganz andere Einstellung gegenüber unseren jüdischen Brüdern und Schwestern, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass sie uns nicht zurücklieben. Und da wir ja vermeintlich diejenigen sind, die so viel von der Liebe Jesu verstanden haben, ist es auch an der Zeit, diese ihnen gegenüber zu zeigen und auszuleben und es einem Paulus nachzumachen. Römer 9, 1-3. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Das Ausstrecken nach dem Erbe und das damit verbundene große Evangelisierungsereignis. Das Vorbild der Töchter Zelophrats. Den Frauen Machler, Noah, Hogla, Milka und Tirza war ihr Erbe so wichtig, dass ihr Anliegen ein Gebot Gottes ins Leben rief, das so lange gültig ist, wie Himmel und Erde Bestand haben. Vergleiche dazu Matthäus 5, 18. 4. Mose 27, 7-8. Die Töchter Zelophrats reden recht. Du sollst ihnen tatsächlich ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Kindern Israel sollst du reden und sprechen, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Inwiefern ist dieses Szenario ein Vorbild für uns? Die Antwort darauf bezieht sich auf mehrere Punkte. Aber alle diese Zusammenhänge einzeln wiederzugeben, geht nicht einfach so, obwohl man einige davon durch einen einzelnen Satz formulieren könnte. Aber wenn man diese Punkte durch einen einzelnen Satz wiedergeben würde, würden sie viel zu viel Spielraum für Missverständnisse liefern. Daher müsste man sie notgedrungen alle ausformulieren, und das wiederum würde zu sehr von dem wichtigsten Punkt ablenken, der Tragweite des verheißenen Landes für den Erlösungsplan Gottes. Leider ist es so, dass im Zeitalter der verzerrten Vergeistlichung der Bibel physische Aspekte kaum bis gar keine Bedeutung mehr haben. Im Zusammenhang dieser Stelle wäre eine dieser Vergeistlichungen, das verheißene Land spielt keine Rolle mehr, da alle Gläubigen in den Himmel kommen. Das heißt, dass die Töchter sich eigentlich gar nicht nach dem Land ausstrecken, sondern prophetisch nach dem Himmel. Ohne hier zu sehr vom Thema abzulenken, lediglich eine Stelle als Ausgangslage zum eigenen Nachprüfen und Nachsinnen bezüglich der Frage, ob wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden oder nicht. Offenbarung 21, 1-3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. So wahrhaftig und gewiss diese Worte sind, so sind es auch jene Aussprüche Gottes im Buch Jeremia. Jeremia 23, 3-8. Und ich werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die sie weiden werden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken und nicht vermisst werden, spricht der Höchste. Siehe, Tage kommen, spricht der Höchste, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Kurze Anmerkung, spricht das Haus Juda die 2 Stämme und das Haus Israel die 10 Stämme. Und dies wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird, der Höchste, unsere Gerechtigkeit. Darum, siehe, Tage kommen, spricht der Höchste, da man nicht mehr sagen wird, so wahr der Höchste lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Höchste lebt, der die Nachkommenschaft des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Solltest du dich selbst zu den Schafen zählen, die Gott durch seinen Sohn ruft, dann sollten diese Verse etwas Ähnliches in dir bewirken, wie es bei den Töchtern der Fall war, der Wunsch nach dem Erbe im Land. Denn der ewiglich Treue hat versprochen, 2. Mose 6,8, und ich werde euch in das Land bringen, das Abraham, Isaak und Jakob zu geben, ich meine Hand erhoben habe, und werde es euch zum Besitztum geben, ich, der Höchste. Als ob dieses Wort Gottes allein uns nicht reichen würde, hat er sogar seine Hand zum Schwur erhoben. Aber nicht nur das. Um seinem unabänderlichen Schwur noch mehr Gewicht zu geben, tat er Folgendes. Hebräer 6,13 und die Verse 17-18. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung, also Abraham, in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch 2 unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Ergreifen wir die dargebotene Hoffnung? Strecken wir uns nach diesem verheißenen Erbe aus? Denn wir wissen ja, dass wenn wir Christus angehören, so sind wir auch Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Galater 3,29. Was dürfen denn die Nachkommen Abrahams erben? Natürlich das versprochene Land, zu dem der Allmächtige seine Hand erhoben hat. 1. Mose 35,12. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. An dieser Stelle oder auch schon zuvor könnte man fragen, ist das nicht alles total weltlich? Total materialistisch? Sollten wir uns nicht nach den himmlischen Dingen ausstrecken? In der Tat sollten wir uns nach den himmlischen Dingen ausstrecken. Und diese himmlischen Dinge sind, und das müssen wir erst einmal im zuvor erwähnten Zeitalter der Zwangsvergeistlichung jedweden biblischen Inhalts verstehen, unmittelbar mit diesem physischen Land verbunden. Da dieses Thema weitreichend ist, nur in ganz kurz eine logische Kette, die nur mit dem von Gott verheißenen und zugesprochenen Land funktionieren kann. Das Volk Gottes soll ein Licht für alle Welt sein. Damit das geschieht, muss dieses Volk, so die Prophezeiung und der Wille Gottes, versammelt und vereint an einem Ort leben, als ein Kollektiv, als eine Gemeinschaft, als ein Volk, das die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liebe Gottes vorlebt und sich so von allen anderen Völkern gravierend unterscheidet. Und dieser Ort ist nicht irgendeiner, er ist auch nicht im Himmel, wo es niemand als Zeugnis wahrnehmen kann, sondern es ist eben das von Gott ausgesuchte Land. Warum gerade dieses Land? Weil unser allwissende Schöpfer es sich so ausgesucht hat. Sollte man also ein Problem mit diesem Ort haben, dann kann man das mit dem Allmächtigen selbst klären. Diese logische Kette in anderen Worten: Ohne Land kann sich das Volk nicht an einen Ort versammeln. Und wenn sie sich nicht an einen Ort versammeln und vereinen können, können sie auch nicht als ein Kollektiv, als ein Leib, als ein Volk agieren und ein Licht für die Welt sein. Aber das soll geschehen, unter anderem auch, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4. Und damit das geschieht, hat er sich seinen Sohn Jeschua und sein Volk Israel ausgesucht. So sein vollkommener Wille, so sein Erlösungsplan. Aber in der Dunkelheit und Finsternis dieser Weltzeit kann dieses Licht nicht durch Einzelne wie uns in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut und unvereint wahrgenommen werden. Diese Zerstreuung, aber vor allem dieses Uneinssein, bringt Schande über den Namen unseres Gottes. Denn unabhängig von der Anstrengung der sogenannten ökumenischen Bewegung sind wir mehr denn je uneins. Und mehr denn je, dank des Internets, streiten sich sogenannte Gläubige in der Öffentlichkeit und bringen den heiligen Namen unseres Gottes in Verruf. Aber der allmächtige Gott Israels wird sich das nicht mehr lange mit ansehen. Hesekiel 36, 21-23. Aber es tat mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen, wohin sie kam. Darum spricht zum Haus Israel: So spricht der Herr, der Höchste, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, den ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Höchste bin, spricht der Herr, der Höchste, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Wie werden die Nationen wissen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist? Wie wird sich Gott vor den Augen der ganzen Welt heiligen? Hesekiel 28,25. So spricht der Herr, der Höchste: Wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammeln werde, unter die sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen heilige vor den Augen der Nationen, dann werden sie in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Noch einmal: In der Dunkelheit und Finsternis dieser Zeit kann unser Licht nicht durch einzelne Gläubige, die in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut und unvereint sind, für alle Welt wahrgenommen werden. Das Einzige, was durch den aktuellen Zustand wahrgenommen wird, ist Religion, Anti-Einheit, Streit, Zank, Parteiung, Machtgehabe und vieles mehr. Es benötigt also ein hell leuchtendes und unverkennbares Licht für alle Menschen. Und das geht nur, wie zuvor im Buch Hesekiel gelesen, wenn wir als ein Zeugnis für unseren Gott aus allen Himmelsrichtungen gesammelt, an einen Ort gebracht und dort vereint werden. Dann werden auch die Könige der Heidenvölker ihre Knie vor unserem Gott beugen. Es wird Frieden auf der ganzen Erde herrschen und wir werden endlich allen Grund zur vollkommenen Freude haben. Jesaja 2, 2-5. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Höchsten feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Höchsten, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Höchsten von Jerusalem. und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Kommt, Haus Jakob, und lasst uns wandeln im Licht des Höchsten. Und Jesaja 60, 1-5. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Höchsten ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Höchste auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin, und Könige zum Glanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben.